So, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich verliere meine Stimme nicht. Ich bin gestern von mir von daheim aus Vancouver hierher geflogen. Und natürlich, wenn man unterwegs ist jetzt in dieser Zeit, dann merkt man so richtig, wie diese Pandemie unser Leben verändert hat. Ich habe drüben zum Beispiel ein kleines Haus auf den Inseln vor Vancouver. Und jetzt sind, glaube ich, 20 Containerboote direkt vor uns geparkt am Ozean, weil es keine Arbeit mehr gibt, weil die alle warten, dass die etwas von Amerika nach Asien transportieren können. Es ist toll, hier wieder mal vor Leuten zu stehen. Das finde ich ganz wunderbar, weil alle meine Vorträge, glaube ich, in den letzten 8 Monaten waren online, über Zoom und was weiß ich, was es alles gibt. Und ich finde es ganz toll, dass Sie diese Veranstaltung machen, dass Sie kommen sind. Und natürlich Hallo an alle, die zuhören von daheim. War ja Zoom, das tue ich auch normalerweise immer. Und es ist okay, wenn man auch nebenbei die E-Mail liest, weil das tue ich ja auch daheim. Also keine Sorge. Und es ist natürlich toll, in diesem Raum zu reden mit der Geschichte und den Vorträgen und Vortragenden, die hier waren und über ihre Forschung berichtet haben. Also ich möchte heute über unsere Forschung über AC2 reden, wie wir überhaupt auf das draufgekommen sind, weil ich arbeite an dem schon seit ungefähr 22 Jahren. Und wie ein Molekül, das wir in Fliegenherzen entdeckt haben, zu einem Herzstück einer wahrscheinlich unprecedented Pandemie worden ist. Wahrscheinlich die größte Herausforderung für Gesundheit, die wir seit der spanischen Grippe erlebt haben. So, und ich hoffe, das geht. Natürlich muss ich immer mit einem Bild anfangen. Das ist eins meiner Lieblingsbilder, das Porträt von Auguste Forel von Oskar Kokoschka. Mein Mentor Erik Kandel hat über das geschrieben. Und wie Kokoschka ein junger Maler war und noch nicht so bekannt war, hat man die Bilder nur gezahlt, wenn man das Bild gern gehabt hat. Also er hat das Bild gemacht und dann hat er es zurückgekriegt. Und die haben nicht zahlen wollen. Und dann hat Kokoschka gefragt, warum gefällt euch das Bild nicht, was ist da los? Und die haben gesagt, ja, er schaut nicht so wirklich aus, wie im richtigen Leben ausschaut. So Kokoschka hat Auguste Forel gemalt, dass er meine Hand zum Beispiel runterhängt hier. Also der Kokoschka hat Forel im Schlaganfall gemalt, den er nicht hatte, aber ein paar Monate später hat er genau diesen Schlaganfall. Und so heute würden wir das als transiente ischämische Episoden bezeichnen. Aber der Punkt ist, dass der Künstler, in diesem Fall Oskar Kokoschka, so gut beobachtet hat, dass er das gesehen hat. Und was unsere moderne Forschung und moderne Medizin und unser Wissen tun können und sollen, ist, diese Technologien und Wissen zu verwenden, um herauszukriegen, wie wir funktionieren, was passiert, wenn wir nicht mehr so gut funktionieren, herauszukriegen, wie Erkrankungen fundamental entstehen. Und wenn wir das verstehen, lernen, dann können wir natürlich viel mehr dagegen tun. Also unsere Arbeit in Renklingen wurde gerade erwähnt. In ein paar Wochen kommt eine neue Arbeit raus von uns in Nature, mit Hilfe von Klinikern an der Medizin-Uni hier. Eine vollkommen neue Funktion in der Schwangerschaft über Immunsysteme und metabolische Gesundheit von Müttern. Also es gibt nur wahnsinnig viel zu entdecken, wenn wir auch schon viel wissen. So, gut, zuerst ein Dank an die Leute, die uns geholfen haben, damit wir das machen können, die Stadt Wien, viele, viele andere. Das ist das Institut, das ich über viele Jahre aufgebaut habe in Wien, IMBA, Institut für Molekulare Biotechnologie, das ist, wo ich jetzt bin. Ich bin Direktor des größten Life Science Instituts in Kanada geworden, Canada 150 Chair. Die Kanadier haben 100 Millionen Dollar ausgegeben vor 2 Jahren, um so verrückte Leute wie mich nach Kanada zu holen. Für 100 Jahre Kanada, also 150 Jahre Kanada, um ehrlich zu sein, deswegen heißt es Canada 150 Chair. Und die haben mich halt rübergeholt, um das Institut dort zu lenken. Außerdem ist meine erste fixe Stelle in meinem Leben, was ja auch nicht schlecht ist in meinem Alter, dass man nicht ständig Angst haben muss, dass ich in 2, 3 Jahren nicht mehr weiß, wie ich meine Rechnungen zahlen kann. Hilft auch, einer der Dinge in Wissenschaft, über den man nicht so gern redet. Und wenn man da genau hinschaut, hier, das ist der Parkplatz von meinem Boot in der Zukunft, aber jetzt schauen wir mal, es wird noch ein bisschen dauern. So, und ich muss auch am Anfang ein Conflict of Interest Statement machen, damit Sie das einordnen können, was ich Ihnen sage, und zwar klinische und präklinische Entwicklung von löslichen ACE2. Gut, also die Geschichte hat bei uns vor 22 Jahren angefangen. Was mich interessiert hat damals, war die Entwicklung von Fliegenherzen. Das ist eine wunderbare Fliege, und hier ist das Herz und der Schlag, so, das ist ein Herztubus. Und und dieser Herztubus wird in den Fliegenembryonen entwickelt, hier in Gelb. Und das hat uns interessiert, und wir hatten diese bestimmten Marker, wo wir anschauen konnten, wie viele Zellen sie entwickeln. Also da sind immer diese zwei Zellen hier, und die kommen dann zusammen und machen ein Herz, so eine Herzröhre bei Insekten, bei Drosophila. Und wie man hier sieht, mit diesen Markern Eve und Tinment waren die weg. Also das ist, wie wir wirklich damit angefangen haben, um Gene zu suchen, das mit Mutanten bei Fliegen, die man damals hatte, die man P-Element-Mutanten nannte, die Entwicklung von Herzen regulieren. Und dann, das war das Gen, das wir gefunden haben. Drosophila, also die berühmte Fruchtfliege, und das Gen wurde Acer genannt. Und dann ist uns was aufgefallen. Und was uns aufgefallen ist, dass Acer sehr ähnlich war von etwas, das man schon lange kannte, ACE, Angiotensin Converting Enzyme. So, das sind die Gensequenzen. Und was uns auch aufgefallen ist, ist, dass Fliegen zwei Kopien hatten von ACE. Und wir haben uns dann gedacht, wenn Fliegen und Insekten zwei Kopien haben von ACE2, dann sollten eigentlich auch Säugetiere wie Menschen eine zweite Kopie von ACE haben. Mein Krakauer Postdoc in meinem Labor, der jetzt in Boston ist, hat dann die zweite Kopie kloniert, also rausgeholt aus dem Genom. Und wir haben das dann ACE2 genannt, also das zweite ACE. Das ist ein Molekül, das auf der Oberfläche von Zellen sitzt und an die Außen von Zellen rausschaut und dort als Enzym fungiert. Ich sollte erwähnen, dass wir, meine Gruppe, nicht die erste war, die die Sequenz publiziert haben, um to give credit where credit is due zu geben. Und der Grund war, ich bin ein funktioneller Genetiker. Also wir haben einige der ersten mutierten Mäuse und Tiere gemacht in der Welt, mit Stem Cell Engineering und Genome Engineering. Und uns hat natürlich interessiert, was tut ACE2 überhaupt. Und das ist, was wir wussten vom Renin-Angiotensin-System, dem berühmten RAS-System. Das Renin macht ein Peptid, 10 Aminosäuren, das wir Angiotensin 1 nennen. Und dann kommt das berühmte Enzym ACE und schneidet die zwei letzten Aminosäuren weg und macht ein Peptid, das wir Angiotensin 2 nennen, mit 8 Aminosäuren. Und das reguliert fundamentale Mechanismen unserer Biologie und Physiologie, dass sie unsere Blutgefäße zusammenziehen, wenn sie nachher aufstehen, wenn sie mir zuhören, damit man Blutdruck reguliert, das Salz wieder zurückresorbiert. In der Niere ist natürlich einer der fundamentalen Mechanismen für Bluthochdruck. Deswegen kriegen natürlich viele Leute mit Bluthochdruck und Nierenerkrankungen und kardiovaskulären Erkrankungen Inhibitoren für ACE und auch Inhibitoren für die Rezeptoren von Angiotensin 2. Angiotensin 2 hat zwei Rezeptoren, die mehr oder weniger die Funktionen dann auf die zelluläre Ebene übertragen. Und mutierte Mäuse hatten natürlich geänderten Blutdruck. Und das war jetzt ACE2. ACE2 war ein bisschen anders. Es war sehr ähnlich, aber ein bisschen anders. Und das Anderssein ist, dass es nicht die zwei letzten Aminosäuren wegschneidet, sondern die letzte Aminosäure. Und deswegen aus diesem Deckerpeptid Angiotensin 1 macht Angiotensin 1 zu 9. Und was es auch macht und am Anfang gesehen worden ist, es schneidet von Angiotensin 2 die letzte Aminosäure weg und macht ein Peptid, das wir Angiotensin 1 zu 7 nennen. Das andere, was wir gemacht haben, wir wussten, dass es essentiellen Bluthochdruckerkrankungen gibt und mit Rattenstämmen zum Beispiel natürlich bei Menschen. Und Die Genetik wurde in vielen Fällen auf das weibliche X-Chromosom gemappt und genau dort war Aistur. Also es sitzt auf dem X-Chromosom, das heißt, wir als Männer haben nur eine Kopie von ACE2 und Frauen haben zwei Kopien von ACE2. Und wir glauben, dass es hat auch einen fundamentalen Einfluss, wie Geschlecht Blutdruck anders, ein bisschen anders regulieren kann und hat eventuell auch einen fundamentalen Einfluss auf Covid-19 und Geschlechtereinfluss für Covid-19. So, das war unser Experiment, publiziert in 2002. Die erste mutierte Maus für ACE2. Und was man sofort sieht, ist, dass diese, das ist eine Herzfunktion-Echokardiogramm, das ist normal, und wenn man ACE2 ausschaltet, dann kriegen die spontane Verschlechterung der Herzfunktion. Und wenn wir ACE wieder ausgeschalten haben, dann war es wieder normal. Und wenn man denen einen Stress gibt ins Herz, dann, und man hat kein ACE2 mehr, dann verschlechtert sich diese hypertrophe Response. Also was wir entdeckt haben, ist hier zusammengefasst in der vereinfachten Form. ACE macht Angiotensin 2 und weil ja zwei G-Protein-Coupled-Rezeptoren, AT1-Rezeptor und AT2-Rezeptor, reguliert das Blutdruck, Herzfunktion, viele Erkrankungen, bei diabetischen Nierenerkrankungen zum Beispiel, bei chronischen Herzerkrankungen, Blutgefäßerkrankungen spielt dieses System eine fundamentale Rolle. Und Angiotensin 2 treibt die Erkrankungen voran, macht schlimmer. Und jetzt ACE2 basierend auf unseren genetischen Experimenten in einem lebenden Organismus stellt sich heraus, ist der negative Regulator des Systems. Es schneidet Angiotensin 2 und dadurch inaktiviert es das System. Also unser Renin-Angiotensin-System ist in Balance. Und ACE macht Angiotensin 2, ACE2 schneidet es wieder weg und inaktiviert das System. Und ACE2 ist nicht nur spezifisch für das RAS-System, Renin-Angiotensin-System, sondern auch reguliert auch viele andere Peptide, wie das Apelin-System, das reguliert Blutgefäßentwicklung, Bradykinine, das reguliert das Blutgefäße leaky werden. Das ist einer der Gründe zum Beispiel, warum manche Leute an ACE-Inhibitoren diese Lungenödeme bekommen, weil das reguliert auch Bradykinin-Systeme und die Blutgefäße gehen auf und andere Systeme für Neurotensin. So, das ist, was wir ungefähr wussten. Und dann plötzlich stellt sich heraus, ACE2 sitzt in den Lungen. Und die Frage war, was tut's dort überhaupt? Wie wir angefangen haben, und das war eine interessante Anekdote, ich war der junge Wissenschaftler in Toronto, habe einen der berühmten Wissenschaftsstars dort gefragt, was ich tun soll. Wir haben ACE2 gefunden und das ist vielleicht interessant in Physiologie. Und der schaut mir an und sagt, das ist vollkommen uninteressant. Wenn ich weiter an dem Protein arbeite, das wird meine Karriere ruinieren. Und ich habe mir gedacht, wenn mir der das sagt, dann werde ich sicher daran arbeiten. Also die Message ist für die jungen Wissenschaftler da draußen, wenn ich euch sage, das ist ein Blödsinn, glaubt es mir nicht, sondern glaubt euren eigenen Instinkten und tut es trotzdem. Ja. Und was wir gemacht haben, ist diese Arbeit von Yumiko Ima, jetzt der Professorin in Osaka. Yumiko hat die Frage gestellt, was tut ACE2 in der Lunge? Wenn man ACE2 ausschaltet, also genmutierenden Tieren, ändert sich gar nichts. Die Lungenstruktur, Lungenfunktion ist normal. Und deswegen haben wir dann Lungenerkrankungsmodelle entwickelt und Yumiko hat wirklich wahrscheinlich einige der wenigen Intensive Care Units für Mäuse damals gemacht. Damals haben vielleicht 3-4 Gruppen in der ganzen Welt daran gearbeitet, weil es wäre sehr schwierig, so standardisierte Modelle für akutes Lungenversagen aufzusetzen, die reproduzierbar sind, wo man dann mehr oder weniger die Genetik der Lungenerkrankungen rauskriegen können. So, das ist das System, das wir haben. Das ist ein steriles System, Säureaspiration, was natürlich auch manchmal bei uns, bei Menschen passiert. Das ist Lungenfunktion und wenn wir das tun, dann wird Lungenfunktion weniger. Die kriegen Lungenödeme hier, die kriegen Entzündung und das ist, wie es ausschaut. Also so eine typische interstitiell ähnliche Pneumonie mit Ödemen, Blutgefäße öffnen sich, die bluten rein und Entzündungen. Und das ist was passiert ist, wenn wir das in AC2 Knockout-Mäusen gemacht haben. Schwerste Entzündung und schwerstes Lung-Leakage-Syndrom. Also AC2 schützt vor akutem Lungenversagen. Und wir haben dann die ganze Genetik gemacht. Also das hier ist schon Lungenversagen, wie die Lunge ausschaut. Das ist schon ungesunde Lunge in Wildtypmäusen, dem AC2 abschaltet. Wie Sie sehen, kriegen die schwerste akutes Lungenversagen. Und wenn man ACE wieder wegschaltet, dann wird es wieder besser. Also eine enzymatische Funktion von Angiotensin 2 und wahrscheinlich auch anderen Peptiden, die dadurch geschnitten werden. Also was Yumiko entdeckt hat, war eine vollkommen neue Funktion des Renin-Angiotensin-Systems. In Lungenversagen, und zwar verschiedenen Arten von Lungenversagen, auch bei viralen Lungenversagen, wird das System angeschalten. Und wenn mehr Angiotensin 2 gemacht wird, treibt das schwerere Erkrankungen. Die Gefäße gehen auf, das Lungenödem wird schwerer, die Entzündung wird schwerer. Deswegen, wenn man AC2 wegschaltet, gibt es natürlich mehr Angiotensin 2 und die Erkrankung wird viel schlimmer. Und dann, um die Zeit ungefähr, bin ich aus Kanada nach Österreich zurückgekommen, um dieses Institut hier der Akademie der Wissenschaften aufzubauen. Das war im Sommer 2003. Und im Frühjahr 2003 war der erste Ausbruch eines neuen Coronavirus. Und wir kennen natürlich auch den Bruder oder die Schwester dieses Virus, SARS-CoV-2. Der erste Fall wurde im Oktober 2002 in China beschrieben und es hat ungefähr 10 Monate gebraucht, bis wir das unter Kontrolle hatten. Am Ende waren es 8.000 Leute in der Welt, die infiziert worden sind, 8.000. Das Epizentrum des SARS-Ausbruchs außerhalb von China war Toronto. Mein Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, Princess Margaret Hospital, war mehr oder weniger unter Quarantäne. Man hat nicht gewusst, wenn die Kinder in die Schule gehen, bringen die eine tödliche Erkrankung zurück. Also erinnert mich sehr stark, was natürlich hier passiert ist. Völliges Chaos, keiner hat gewusst, was wirklich passiert, wie gehen wir mit dem um. Gott sei Dank war das nicht so ansteckend. Also man musste schon schwer krank sein und jemanden direkt ins Gesicht husten, um jemanden zu infizieren. Deswegen war auch die Mehrheit Infizierten war medizinisches Personal, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, die das gekriegt haben. Und ich habe mir gedacht, jetzt komme ich endlich weg von dem SARS-Ausbruch in einer Stadt, die unter Quarantäne steht und komme wieder zurück nach Europa, was ich auch gemacht habe. Was auch interessant war damals also Toronto hatte am Ende dann, ich glaube, 350 Fälle so. 10% der Leute sind gestorben. Also am Anfang waren es 2%, aber wie alles dann vorbei war und wie wir wirklich Daten hatten, war es ungefähr 10% Sterblichkeit durch diesen SARS-Ausbruch. Und die Wirtschaft der Stadt ist vollkommen zusammenbrochen. Toronto war damals ein Zentrum der Filmindustrie. Der erste X-Men-Film ist zum Beispiel dort gedreht worden. Und plötzlich wollten die Hollywood-Stars nicht mehr nach Toronto kommen, weil da holt man sich eine tödliche Erkrankung. Die Bars haben zusperren müssen, weil keiner mehr hingegangen ist. Das war wirklich interessant, wie eine Infektion, die 350 Leute betroffen hat, das ganze soziale und wirtschaftliche Gefüge einer Stadt völlig abgeschalten hat. Und ich war dann glücklich weg und dann kommt plötzlich diese Arbeit raus von Mike Fasan, damals in Harvard, jetzt in San Diego, der gesagt hat, das Spike-Protein des SARS-Coronavirus bindet an ACE2. Und ACE2 könnte der potenzielle Rezeptor sein. Und jetzt war ich plötzlich in meiner ACE2-Arbeit, während die einzige mutierte Maus in der Welt, im Zentrum dieser Epidemie. Die Frage war damals, ist ACE2 der wirkliche Rezeptor? Weil wie auch jetzt wurden auch andere Rezeptoren für das Virus beschrieben. Da wir die einzige mutierte Maus haben, haben wir die sofort nach China geschickt. In China im Peking Union Medical College gab es ein adaptiertes Virus. Wir konnten die Mäuse infizieren. Und wenn man das tut, dann kriegt man infektiöses Virus raus, bis die Pathologie in der Lunge und in ACE2 mutierten Mäusen nichts. Also das war das definitive Experiment, dass AC2 der kritische In-Vivo-Rezeptor für das SARS-Coronavirus ist. Wenn es auch andere Co-Rezeptoren geben könnte, die helfen, mithelfen, aber ohne AC2 keine Infektion. Das andere, was wir gesehen haben, was wirklich interessant war, war das, wenn man die Mäuse infiziert und dann hier schaut, wo AC2 ist, dann war das weg. Das ist aus der Lunge weggegangen und war im Herzen weg. Und wenn man das Spike-Protein, also nur das Protein, nicht das Virus, genommen haben in unserem Lungenversagenmodell mit ACID, so das ist schon schlimm, und alles, was wir tun müssen, ist das Spike-Protein von dem Virus dazugeben, dann wird es eine super schlimme Lungenerkrankung. So, wie konnten wir das alles erklären? Wir haben das in 2005 publiziert. Es stellt sich heraus, und das ist jetzt in allen Textbüchern und überall kopiert von Firmen und was weiß ich, dass das sterile und auch infektiöse Lungenerkrankungen dazu führen können, dass sie das System, das reine Angiotensin-System, anschalten. Das führt dazu, dass Angiotensin 2 gemacht wird und über den AT1-Rezeptor treibt das schwerere Erkrankungen. Also wenn man das mehr einstuft, schlimmere Lungenerkrankung. Und wenn man natürlich kein AC2 hat, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, dann wird die Erkrankung schlimmer. Was jetzt das Virus tut, es bindet an AC2 und die Bindung führt dazu, dass das Virus an die Membran fusioniert und dann die Zelle infizieren kann. Aber gleichzeitig nimmt es AC2 mit in die Zelle rein und AC2 verschwindet. Das Virus verwendet AC2 nicht nur als Tür, um uns zu infizieren, aber es mehr oder weniger nimmt die Tür mit sich mit und die Tür ist wichtig, um ganz wichtige physiologische Funktionen zu kontrollieren. Und wir glauben, das ist einer der Gründe, warum das SARS-Virus und jetzt das neue SARS-Virus tödliche Viren worden sind, weil sie einen fundamentalen Mechanismus in unserer Biologie getroffen haben. Nicht nur als Tür, sondern auch als Funktion. Basierend auf all diese Daten, also eine molekulare Erklärung, warum das SARS-Virus tödlich worden ist. ACE2 reguliert für Lungenversagen und ist der Rezeptor für das Spike-Protein. Haben wir uns gedacht, na gut, dann machen wir eine lösliche Form von AC2, wenn es weniger gibt. Und das sollte eigentlich dann helfen gegen diese Lungenerkrankung, akutes Lungenversagen. Und das hat in der Tat funktioniert. Also das ist die Kontrolle ACID und wenn man hier rekombinantes humanes AC2 reingibt, dann wird es besser. Das war ungefähr 2005, 2006 und wir haben dann angefangen, basierend auf diesem fundamentalen Prinzip, dass man eine Medizin entwickelt und da kommt ein Konflikt auf Interesse rein, eine rekombinante, lösliche, humane Form von AC2, die wir APN01 nennen. Und die Idee war, dass das gegen Lungenversagen helfen könnte. Das muss natürlich alles sorgfältig getestet werden. Und Lungenversagen und ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, sind mehr oder weniger das Endstadium von vielen Erkrankungen. Sepsis, das war bei der spanischen Grippe damals, Bioterrorismus, Agents, Anthrax, Smallpox, Bird Flu und natürlich auch mit dem SARS-Coronavirus. So, das ist die Pharmakodynamik, also wenn man hier das Molekül injiziert, das ist in Phase 1 klinischen Studien in Gesunden gemacht worden, dann schießt sofort Angiotensin 1:8, hier geht sofort runter, das Enzym funktioniert. Und das war ein Schweinemodell, auch publiziert von Medizin, Antolenmedizinern in Österreich, LPS-induziertes Lungenversagen. Hier die Sauerstoffsättigung geht runter, man injiziert ACE2, funktioniert. Also es funktioniert wunderbar und dieses Molekül wurde in 89 Menschen getestet, in Phase 1 und Phase 2 klinischen Studien mit vernünftigen Nebenwirkungsprofilen. So, AC2 hat einen Bruder und in Evolution ist AC2 zur Hälfte ACE und zur anderen Hälfte dieses Protein Kollektrin. Und die Frage war, was tut eigentlich Kollektrin? Also man muss sich AC2 so vorstellen, so draußen hat es diese Enzymfunktion und da schaut es ähnlich aus wie ACE, nur ein bisschen anders, es schneidet nur eine Aminosäure weg, aber wo es in der Membran steckt, das ist vollkommen ein anderes Molekül. So, was tut Kollektrin überhaupt? Das ist, was ich tue, wir machen mutierte Mäuse. Und das war der Phänotyp. Stellt sich heraus, wenn es kein Kollektrin gibt, dann können diese Mäuse bestimmte Aminosäuren nicht mehr reabsorbieren in der Niere. Und wenn man das, den Urin dann auf 4 Grad Celsius stellt, dann kriegt man diese weißen Flocken. Das sind Tyrosinkristalle. Stellt sich heraus, Kollektren reguliert diese berühmten Transporter. Also wenn unser Blut gefiltert wird, dann geht die Aminosäuren in den ersten Urin rein und das wird dann wieder zurückgefiltert in unseren Körper. Und das sind Aminosäure-Transporter, die das machen, wie der hier, der ist Boot One. Und stellt sich heraus, Kollektrin stabilisiert den. Also das ist, was macht. Das reguliert die Transporter, die das Aminosäuren wieder zurückbringen. Und das war wirklich interessant, weil keiner hat diese Transporter jemals Aminosäuren transportieren sehen. Und der Grund war, weil wenn man das in Zellen reingibt, dann sind sie unstabil. Die brauchten einen Stabilisator. Und das ist diese kleine Transmembran-Domäne, die wir Kollektrin nennen. So, was ist jetzt mit ACE2? Tut das dasselbe? Hat ACE2 eine total zweite Funktion, die vollkommen unabhängig ist von den Renin-Angiotensin-System? So, das ist, wie ACE2 in der Niere ausschaut. Hier in grün, die Farbe hat sich ein bisschen geändert, hier in grün. Und das ist Kollektrin. Also die sind ganz anderen Tubules exprimiert. Und das ist der Transporter in rot und das ist ACE2. Das war auch nicht dort. Und die, wenn man ACE2 abschaltet, die können Aminosäuren nur reabsorbieren, also da war nichts. Und dann haben wir gedacht, aber es muss irgendwo diese Funktion haben. Und stellt sich heraus, AC2 sitzt im Darm. Und zwar auf der Oberfläche, die in den Darmlumen reinschaut. Und zwar ACE2 ist massiv exprimiert in einer polarisierten Form, das in das Lumen des Darms reinschaut. Also mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass ACE2 das machen wird, wenn im Darm sitzt. Und wenn es kein ACE2 mehr gibt, dann ist der Transporter weg hier in grün. Übrigens, wegen meinem Slang, wer das nicht so weiß, das ist ACE2 plus Y, das heißt, das ist eine männliche Maus, deswegen das Y, das noch das Gen hat, also ist eine normale männliche Maus, und AC2 minus Y ist eine männliche Maus, wo wir das Gen mutiert haben. Also unser kleiner Knockout-Slang. Also der Transporter war weg und deswegen waren auch die Aminosäuren weniger. Tryptophan, essentielle Aminosäuren, die wir in unserem Essen kriegen und dann durch diese Transporter dann in der Diät aufnehmen, im Darm, waren weniger. Und eine Konsequenz war, wenn es kein AC2 gibt, dann wird Darmentzündung, wenn man dem DSS gibt, viel schlimmer. Und wenn man denen Tryptophan wieder gibt, hier ist die Darmentzündung in den mutierten Mäusen viel schlimmer, und wenn man den Tryptophan gibt, dann wird es wieder besser. Also, wir haben das damals publiziert, also eine vollkommen neue Funktion von AC2. Diese Funktion scheint unabhängig von dem Renin-Angiotensin-System. Und was es tut, es stabilisiert Aminosäure-Transporter im Darm. Und wenn die nicht mehr da sind, dann werden weniger diese essentiellen Aminosäuren aufgenommen wie Tryptophan. Tryptophan reguliert das Immunsystem. Und deswegen ändert sich das Mikrobiom dieser Mäuse und die sind viel mehr anfällig für Darmentzündungen. Und wir glauben, das war auch einer der Gründe, warum zum Beispiel, wenn Leute wenig Protein in der Diät haben, dass das auch dazu führt, was beschrieben wurde in vielen Fällen, dass das zu Darmentzündungen führen kann. Was ich interessant finde, alles nicht publiziert, ist auch nicht meine Arbeit, also alles, was ich zeige, ist meine Arbeit, also, aber jemand in Los Angeles hat mir gesagt, er hat jetzt natürliche AC2-mutierte Menschen gefunden. Und was ist der Phänotyp dieser Menschen, wenn man kein AC2 hat? Darmentzündung, was ziemlich interessant ist, besonders in dieser Arbeit. So, und jetzt zu Covid-19. Das, was wir über die Jahre gemacht haben, war nette Arbeit, fundamentales Verstehen des Systems AC2 im Renin-Angiotensin-System. Wir haben neue Funktionen entdeckt dieses Systems und von AC2. Wir haben auch diese Medizin über die Jahre entwickelt und wussten, warum das SARS-Virus so ein tödliches Virus geworden ist, weil es die Tür getroffen hatte, viele Organe, nicht nur die Lunge, auch das Herz, wie ich Ihnen gezeigt habe, die Niere, Blutgefäße schützt. Und die Leute haben gesagt, das war tolle Arbeit, aber who cares? Die Relevanz ist nicht mehr da und SARS ist ausgestorben und das ist zwar nett, das zu verstehen, aber das hat natürlich überhaupt keine Implikationen. Und dann ist dieses neue Virus gekommen. Ich glaube, in der zweiten Woche im Januar wurde die Sequenz publiziert und es war ziemlich klar, dass dieses Virus sehr ähnlich ist dem ersten SARS-Virus und dass der Spike, diese Proteine, diese drei Proteine, die den Spike machen, so ähnlich dem ersten SARS-Virus sind, dass ACE2 der Rezeptor sein muss. Und das wurde auch sehr schnell von vielen Gruppen beschrieben. Das ist ein Kryoelektronmikroskopie, das hier unten ist Spike und in grün ist ACE2. Das ist eine Arbeit, die wir mit Forschern hier in Wien machen. Wir modellieren auch die Zucker drauf. Also das ist Spike mit den ganzen komplexen Zuckerbäumen. Und das ist Spike, das ist ACE2. Hier ist, wo die beiden binden. Wir können sogar die Atome sehen, also welches Atom von ACE2 an Spike bindet, welche Zuckeratom wo bindet. Also es ist ganz wichtig, dass wir mehr oder weniger atomare Resolution haben, wie die beiden zusammenkommen und nicht nur auf der Proteinebene, sondern auf der glykosylierten Ebene. Das Grund, warum die Viren sich hinter Zucker verstecken, ist einfach, um das Immunsystem ein bisschen zu täuschen, dass sie ausschauen wie uns. Und dadurch tut sie unser Immunsystem manchmal schwerer, diese Viren zu sehen. Das hier in grün zum Beispiel ist dieser Transporter, den ich denen gesagt habe. Und hier diese kleine Region ist diese Kollektrin-Domäne von ACE2. Mit Peter Hinterdorfer, also das sind Daten, die ich Ihnen heute nicht zeige, können wir auch in Atomic Force Microscopy einzelne Spike-Protein anschauen und dann kommt ACE2 und dann kommen andere Moleküle. Also wir können zuschauen in einem Einzelmolekül, wie die überhaupt gegeneinander binden. Aber die Daten, die ich Ihnen zeigen möchte, sind die. Kann lösliches ACE2 SARS-Infektionen verringern? Wenn es der Rezeptor ist, dann müsste das ja funktionieren. Wir haben über 15 Jahre eine Medizin entwickelt, die schon bei Menschen getestet worden ist. Ist zwar alles gut und schön, aber funktioniert das wirklich? Und das war natürlich die Idee. Das ist jetzt SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 binden an ACE2. Wenn die dran binden, nehmen die ACE2 mit sich rein, gehen in die Zelle rein, die RNA des Virus geht raus, das repliziert sich, das ist, warum unser PCR-Test funktioniert, macht ein neues Virus, es ändert die Struktur und was die Maschinen der Zellen, das Immunsystem wird natürlich angeschalten und das führt dazu, dass bestimmte Erkrankungen entstehen, die wir SARS und Covid-19 nennen. Und das würde ein lösliches Molekül tun, eine lösliche Form von ACE2 würde ja mehr oder weniger wie ein Impfstoff mit hoher Affinität oder monoklonale Antikörper. Sie wissen, Donald Trump hat dieses Cocktail von monoklonalen Antikörpern gekriegt, aber ACE2 tut mehr oder weniger das Gleiche und ist der Rezeptor, dass das Virus immer braucht. Und wenn das Virus rausmutiert, den Rezeptor zu erkennen, haben wir vielleicht eine Viruserkrankung, aber kein Covid-19, weil dann trifft es ACE2 nicht mehr. Also eigentlich vollkommen rational, das zu tun. Und das würde natürlich dazu führen, dass die Erkrankung besser wird. So, wir haben das mit Ali Mirasimis Team in Stockholm gemacht. Ali leitet das High Security Labor für Nordeuropa. Also das sind die Leute, die nach Afrika gehen, wenn es einen Ebola-Ausbruch gibt zum Beispiel. Das ist das Virus, das Ali am 7. Februar 2020 aus dem ersten Patienten in Schweden isoliert hat, also wie es ausschaut in der Elektronenmikroskopie, dass die genetische Bäume, wie Sie wissen, wir können natürlich jedes Virus genetisch anschauen und wissen, wer wem was gegeben hat. Deswegen wissen wir zum Beispiel in Vancouver, dass das Virus sehr früh reinkommen ist. Aus Vancouver gibt es 20 Flüge am Tag oder damals jetzt nicht mehr, 20 Flüge am Tag nach Asien. Also die Annahme war, dass Vancouver die am meisten betroffene Stadt in Nordamerika sein wird. Das Virus ist sehr schnell reinkommen, war aber ein Virus-Substamm, der sich nicht wirklich ausbreitet hat, der nicht so infektiös war. Und das Virus ist dann über einen Ärztekongress über Europa dann nach Vancouver zurückgekommen. Zahnärzte haben einen Kongress gemacht, haben natürlich die Sau rauslassen, Verzeihung für meine Language, in Downtown Vancouver. Und einer der Zahnärzte war ein Superspreader. Und über diese Schiene ist dann das Virus nach Kanada gekommen. Und das ist auch der Grund, warum die Ostküste in Kanada so viel mehr betroffen war und New York das erste war, wo es reinkommen ist, nicht San Francisco, weil das Virus dann nach Amerika über Europa gekommen ist. Und deswegen in Kanada jetzt nur Toronto, Montreal sind am meisten betroffen. Also ist natürlich wichtig, also mit Sequenzieren können wir diese Stammbäume von Viren nachvollziehen. So, und das war das Experiment. Zellen infiziert mit dem Virus, hier oben, hier in schwarz. Und dann geben wir diesen Zellen rekombinantes, lösliches S2. Und wie man sehen kann, können wir die Viral Load bei einem Faktor von 1000 bis 5000-fach verringern. Wir haben das jetzt Side-by-Side gemacht mit Remdesivir, das ist ungefähr gleich gut. Also um das so einordnen zu können, Remdesivir agiert, also das ACE2 blockiert, dass das Virus in die Zellen reinkommt. Und wenn es reinkommt, dann blockiert Remdesivir und andere antivirale Moleküle, das ist dann repliziert. Wir haben beide jetzt zusammengetan und die Ergebnisse sind erstaunlich. Also wir können Dosen viel, 100-mal weniger machen, subtoxisch machen. Remdesivir in hoher Dosis hat Leber- und Nierentoxizität, wie ich das verstehe. Also ich glaube, die Zukunft wird wahrscheinlich sein, dass man 2-3 Medikamente zusammentut, die bei verschiedenen, also woanders ansetzen. Das war auch der Durchbruch bei HIV. Medikation, nicht ein einzelnes Medikament, sondern dass man bei 3 Schwachstellen das Virus ansetzt. So, wenn man hier Maus AC2 verwendet, tut es gar nichts, weil das Virus kann an Maus AC2 nicht binden und deswegen machen die Leute jetzt humanisierte Mäuse, die menschliches AC2 haben, damit man die infizieren kann. Wir tun das auch und in ein paar Wochen sollte man das haben. Die andere Frage war natürlich, AC2 ist exprimiert in verschiedenen Organen. Es ist im Rachen, es ist in der Nase, es ist in der Lunge, aber es ist auch im Herz, in den Blutgefäßen, im zentralen Nervensystem. AC2-Expression ändert sich mit Alter, mit Geschlecht, mit dem Status von Herzerkrankungen oder kardiovaskulösen Erkrankungen, was auch Sinn macht, weil das die normale Physiologie des Renin-Angiotensin-Systems, das natürlich reagiert, was bei uns im Körper passiert. Ich habe Ihnen gezeigt, das ist im Darm, das ist in der Niere. So, die Frage war, könnten ACE2-exprimierende Organe auch infiziert werden? Also wie das alles angefangen hat, war Covid-19 eine schwere Lungenerkrankung und das Immunsystem reagiert, was es natürlich auch tut. Und diese Reaktion des Körpers führt dazu, dass andere Organe betroffen sind. Aber die Frage war natürlich, können diese Organe direkt infiziert werden, die haben ja AC2 und könnte das auch dazu beitragen, dass das so eine schwere Multiorganerkrankung wird. So, um das zu tun, haben wir uns mit Núria Montserrat in Barcelona zusammengetan, also und Tissue Engineering, wie Sie wissen, wir können jetzt aus menschlichen Stammzellen und induzierbaren Stammzellen kleine menschliche Gewebe ziehen, sogenannte Organoide. Das ist ein Nierenorganoid von Núria, das schaut wunderbar aus. Das ist Einzelzellanalyse, also dieses Organoid hat verschiedene Zelltypen wie Proximal Tubules, Podozyten, Endothel-ähnliche Zellen und hat auch ACE2 hier. Und ACE2 ist in diesen Proximal Tubules genau wie wir bei Menschen und bei Mäusen mit unserer Immunofluoreszenz sind. So, diese Organoide sind nach Stockholm geflogen, wurden mit dem Virus infiziert und in der Tat, die können infiziert werden, wir sehen virale RNA, wir sehen virale Progeny, das heißt, die können nicht nur infiziert werden, sondern die machen auch ein Virus, das andere Zellen infizieren kann und alles kann mit rekombinanten ACE2 blockiert werden, wie man das annehmen würde. Übrigens, wir haben jetzt, und das nicht publiziert, Núria hat jetzt eine Mutante gemacht, wo wir ACE2 ausgeschalten haben, in diesen Nierenorganoiden. Und wenn man das tut, gibt es überhaupt keine Infektion mehr. Also wir wissen definitiv jetzt und unpubliziert, dass ACE2 zumindest in diesem experimentellen System der essentielle Rezeptor ist, was immer in letzter Zeit publiziert worden ist für andere Rezeptoren. Das sind Organoide, Darmepithelorganoide. Hier ist ACE2 in grün, wir können infizieren. Wir haben Blutgefäßorganoide gemacht, also komplexe Kapillaren. Wir haben das letzte in Nature publiziert mit einem Lumen, Endothelzellen, Perizyten, Basalmembran rundum. Diese Organoide sind nach Stockholm geflogen, infiziert worden und in der Tat, die können infiziert werden. Und es gibt infektiöses Virus und man kann es mit ACE2 blockieren. Und das war natürlich wichtig, zu zeigen, dass Organe und Zellen, die ACE2 haben, direkt infiziert werden können. Und die Pathologen, das war noch auch absolut wichtig, haben auch nachher gezeigt, dass Blutgefäße direkt infiziert werden können und infiziert sind von Patienten. Und natürlich, dass diese Organe direkt infizierbar sind. Und mit diesen menschlichen Stammzell hergestellten Organoiden kann man natürlich die Virusinfektion nachstellen, Medikamente testen, Kombinationen von Medikamenten testen. Was gezeigt wurde, also ich glaube, unser Paper war das erste, das Organoide verwendet hat. Das ganze Gebiet explodiert jetzt. In Boston, glaube ich, haben sie 20 Millionen Dollar gekriegt, um Organoide zu verwenden für Covid-19-Research. Also man verwendet Darmorganoide, Leberorganoide, Nierenorganoide, Gehirnorganoide, Mini-Gehirne sind direkt infizierbar. Also das ist zwar kein In-vivo-Modell und noch kein Mensch, aber zumindest können wir bestimmte Mechanismen der Erkrankung studieren. So. Jetzt zu Covid-19, um das alles irgendwie zusammenzubringen. Wenn ich jetzt infiziert bin und das ist natürlich die Infektionskette, wenn man nahe zusammensteht, wenn man keine Masken hat, wenn ich rede, dass aus diesen Tröpfchen, die in meinem Redefluss daherkommen, wenn der Virus drin schwimmt, dann kann das bei Ihnen in der Nasenschleimhaut und im Rachen landen. Dort ist ACE2. Man darf sich auch nicht das vorstellen, diese wunderbaren Bilder von diesem Virus. Manche Leute machen ein Virus, wo nur 3 Spikes drauf sind. Manche Leute machen ein Virus, wo 50 Spikes drauf sind. Es gibt jetzt eine Virusvariante, glaube ich, D614G heißt die, die wo spike-stabiler ist. Das heißt, wenn man die Variante hat, die setzt sich auch mehr und mehr in der Welt durch, dann ist dieses Viruspartikel, das sich formt, stabiler, kann besser bei mir landen. Wenn das da landet, dann manche Leute spüren das gar nicht. Vielleicht haben die einen leichten Huster, aber das war's dann. Asymptomatische. Bei manchen führt das wahrscheinlich zu einem Common Cold. Man hustet halt ein bisschen und das war's dann. Also Symptome einer Common Cold. Aber es kann natürlich passieren, und das wissen wir noch nicht wirklich genau, warum und wieso und bei wem, dass das dann in die Lunge reingeht, das Virus. Und genau dort sitzt ACE2, in diesem Typ 2 Lungen alveolar Epithelzellen, die übrigens auch Surfactant machen. Und die werden dann infiziert. Deswegen kriegen die Leute diese typische, tiefe, Sandur-ähnliche interstitielle Pneumonie. Und dann braucht es nicht viel, sich vorzustellen. Dann gibt es Entzündung, die Blutgefäße gehen auf, es gibt Lungenödem, ERDS. Die Blutgefäße gehen auf und natürlich, wenn das Virus noch gemacht wird, wird das natürlich ins Blut streuen, was man natürlich bei Patienten in einem schweren Stadium von Covid-19 sieht. Und dann haben die Blutgefäße ACE2. Die können direkt infiziert werden. Das ändert wahrscheinlich, wie die Blutgefäße dann reagieren. Die Oberflächen ändern sich. Leider kriegen viele Patienten mit Covid-19 Thromboembolien, Schlaganfälle, dieses Kawasaki-ähnliche Syndrom auch bei Kindern, was teilweise zumindest mit Blutgefäßen erklärt werden kann. ACE2 sitzt im Gehirn, ACE2 sitzt im Herzen, also Myokarditis wird beschrieben in der Niere. Also ACE2 kann erklären, wo das Virus hingeht. Dann gibt es natürlich noch viele Aspekte wie das Immunsystem reagiert bei uns allen ein bisschen anders. Innate Immunity, Adaptive Immunity, andere Faktoren der Physiologie, die dazu führen, diese Organe zu schädigen. Aber ich glaube, AC2 erklärt, warum wir infiziert werden, wie das streut. Und wir glauben auch, basierend auf der Physiologie, trägt zur Schwere der Erkrankung bei. So, das ist alles gut und wir wollen natürlich das entwickeln als Therapie. So, dieses Molekül ist jetzt in Phase 2b, doppelgeblindeten Studien in schweren Covid-19-Patientinnen in Europa und in Russland und hoffentlich auch bald in der USA. Der Grund, das zu tun, ist, im selben Molekül haben wir zwei Funktionen. Das blockiert das Virus, also so wie dieses Antibody-Cocktail, das Trump gekriegt hat, oder auch Vakzinen natürlich machen sollen in der Zukunft. Wahrscheinlich sind 80% oder 70% aller Vakzin- oder Impfstoffansätze basieren ja darauf, dass man blockiert, dass Spike nicht mehr an AC2 bindet, um dadurch die Infektion zu blockieren. Also das ist fundamental wichtig. Und die zweite Funktion im selben Molekül ist, dass es Organe schützt über eine Enzymfunktion. Also wir rekrutieren noch, das ist, man kann es ja nicht wirklich genau sagen, aber eventuell zu Weihnachten sollten wir die Daten haben. So 200 Patientinnen werden rekrutiert, 100 kriegen das Medikament 7 Tage lang intravenös, 2-mal am Tag, deswegen der Halbwertszeit, die das Molekül hat, diese lösliche Form von ACE2, und 100 Patientinnen bekommen Standard of Care. So, das war alles gut, aber wir wollten natürlich auch wissen, was passiert eigentlich, wenn man das einem Patienten und einer Patientin gibt. Tut es wirklich, was wir voraussagen, was unsere Wissenschaft sagt? Oder könnte das anders sein? Zum Beispiel, funktioniert das Enzym noch in wirklich einer Patientin? Und das beschreibe jetzt einen Fall von Wiener Ärzten, Alex Zufali, ein ganz toller Arzt an der Frontline hier, hat das gemacht, ein Named Patient Use. Also die erste Beschreibung einer Patientin mit schweren Covid-19, die im Kaiser Franz Josef Spital hier war, die lösliches ACE2 bekommen hat. Und wir können signifikante Informationen davon bekommen. So funktioniert das Enzym noch oder nicht. Und die zweite Funktion und die Information, die ganz, ganz wichtig war, es ist zwar alles toll und nett, was ich da daher erzähle, aber was passiert eigentlich, wenn jemand das Virus hat und dann kommt jetzt AC2, blockiert es, neutralisiert es, aber sieht das Immunsystem dann das Virus eigentlich noch normal? Macht jemand, der das Medikament kriegt, noch Antikörper normal gegen das Virus? Könnte es sein, dass das irgendwo hingeht und deswegen ist die Immunität ganz anders? Und das war natürlich essentiell, das zu wissen. So, das ist, was passiert in normalen Leuten, wenn man eine AC2 gibt. Normalerweise gibt es, also wenn es viel Ang2 gibt, dann gibt man rekombinantes AC2, hier diese rote Kugel, die verschwindet sehr schnell. Und während Angiotensin 2 macht Vasokonstriktion, Vascular Remodeling macht viele Dinge, ist pro-inflammatory, Interleukin 6 zum Beispiel schießt drauf. Und das ist in klinischen Studien gezeigt worden, wenn man Patientinnen Angiotensin 2 gibt. Und das ist das Gegenteil, wenn ACE2 schneidet und inaktiviert Ang2 und macht natürlich dann ein Peptid mit einer Aminosäure weniger, Angiotensin 1:7, das dann von ACE in Angiotensin 1:5 übergeführt wird. Also das ist, was man sieht bei uns, wenn man das bei uns machen wird. Und das reguliert, dass die Blutgefäße wieder aufgehen, schützt das Herz, schützt die Niere, schützt die Blutgefäße, verzögert Entzündung. So, das war die Patientin. An Tag 0 wird das Medikament gegeben. Das war Baseline, also schwerer Covid-19, viel Angiotensin 2. Hier wird das Medikament gegeben. Es verschwindet mehr oder weniger. Das Enzym funktioniert. Das ist nicht anekdotisch und das war essentiell, das zu wissen. Am Tag 7, Tag 8 hier wird das Medizin dann abgesetzt und dann kommt Angiotensin 2 wieder zurück, wie erwartet. Das andere, was interessant war, also hier im roten Pfeil geht die Behandlung an, 7 Tage lang, 2-mal am Tag, mit einem grünen Pfeil hört es auf. Der Cytokine Storm ist besser geworden. Interleukin 6, IL-8 in verschiedenen Kinetiken. Das kann natürlich anekdotisch sein. Die könnte auch so besser geworden sein. Sie wurde auch aus dem Krankenhaus entlassen und ist jetzt, soweit ich weiß, wieder relativ gesund. Ich habe auch mitbekommen, was das eigentlich heißt für mich als Forscher, wenn man länger in der Intensivstation dort liegt, auch als älterer Mensch. Die Muskelkraft geht weg, das braucht ziemlich lang, um diese Leute wieder zu rehabilitieren. So, und natürlich in SARS-Infektionen, hier Exposure, dann wird man infiziert, das Virus geht drauf, das ist, wo jetzt diese Schnell-Antigen-Tests einsetzen, die ungefähr 10-mal weniger sensitiv sind, wie unser PCR-Test, der auch länger ist, und hier ist man infektiös und kann das Virus streuen. So hatte diese Patientin, die lösliches AC2 gekriegt hat, macht die neutralisierende Antikörper. So, hier in blau ist das Virus in der Trachea, in Nasopharyngeal Swabs und im Blutplasma, und es geht weg. Was toll ist, aber könnte natürlich auch anekdotisch sein. Was nicht anekdotisch ist, ist natürlich hier, und das war wichtig, diese grüne Linie. Das sind neutralisierende Antikörper gegen das Virus. Was immer wir tun mit dieser Medizin, das Enzym funktioniert noch, wenn wir das Leuten mit Covid, schweren Covid-19 geben, und das Immunsystem reagiert noch immer in einer Art, die da erst erlauben, eine neutralisierende Antibody-Response zu machen. Und wir warten natürlich sehnsüchtig auf das Ende der klinischen Phase. Wenn die letzte Patientin rekrutiert ist, müssen wir noch einen Monat warten, also 4 Wochen, um genau zu sein, zu warten, um dann also zu schauen, ob das langfristigere Auswirkungen hat. Und nur dann, da die Studie doppelt geblindet ist, dürfen wir die Daten anschauen. Also wir haben keine Ahnung, wir dürfen die Daten auch nicht anschauen. Und ich glaube auch, und ich möchte es als programmatisch sagen, das ist ganz wichtig. Am Anfang hat es so viele klinische Studien gegeben, Hydroxychloroquin, Chloroquin, wissen wir alle. Die Studien waren nicht kontrolliert. Eine Studie geht natürlich, wir haben alle unseren Bias, dann wurde das politisiert, was auch verständlich ist, weil jeder wollte gute Messages haben. Und aus einer Studie, die nicht ordentlich gemacht worden ist, ist dann etwas entstanden, das eine Eigendynamik genommen hat. Ich weiß, in New York zum Beispiel, und ich bin im Advisory Board der American Society für Lupus Research. Die Leute mit Lupus kriegen natürlich Chloroquin. Das ist dann ausgegangen, weil jeder, der irgendwie das geschafft hat, hat dann Chloroquin genommen, und dann in sauberen Studien ist rausgekommen, es funktioniert eh nicht. Natürlich ist es wichtig, dass man in dieser Ausnahmesituation Medikamente schnell entwickelt. Aber es ist auch absolut essentiell, diese Medikamente in einer Art zu entwickeln, wo wir dann wissen, es geht oder es geht halt nicht. Und beide Informationen sind essentiell. Aber so im Halbdunkeln Medikamente zu geben, das ist natürlich nicht wirklich sinnvoll. Wir wollten zum Beispiel auch unser Medikament in Spanien anwenden. Stellt sich heraus, dort hätten wir es gar nicht machen können, weil in Spanien war Chloroquin schon Standard of Care, obwohl es nie wirklich bewiesen war, dass es wirklich funktioniert. Und Sie haben wahrscheinlich gelesen, die große Studie, Solidarity-Studie, letzte Woche von der Weltgesundheitsorganisation. Ich glaube, 11.000 Patientinnen mit schweren Covid-19, die Hydroxychloroquin gekriegt haben, Interferon Alpha, gemeinsam mit dieser Kombination dieser Protease-Inhibitor von der HIV-Forschung kommenden Kombination, wie heißt das, Lopinavir, und natürlich auch Remdesivir, und kein einziges hat wirklich signifikant das Überleben besser gemacht und auch nicht, zumindest in dieser Studie, diesen Studien nicht die Länge des Krankenhausaufenthalts. Also Der Punkt ist, und wahrscheinlich funktionieren auch Antivirale, das wissen wir von Tamiflu und wahrscheinlich auch jetzt Remdesivir, wenn man sie früh gibt, also es sind sicher tolle Medikamente. Wenn man die spät gibt mit Leuten, die schon schwerstes Organversagen haben, wo viele Dinge nicht mehr funktionieren, ist es doch schwierig, etwas zu haben, das wirklich funktionieren kann. Aber den Punkt, den ich machen möchte, es ist noch a huge need for new medicines. Ich glaube, das Einzige, das wirklich funktioniert, ist Cortison, Dexamethason, das das Überleben besser macht. Und die Daten sind von 10 Patienten, die sterben würden mit Dexamethason, überlebt das dann einer oder eine. Also gut, aber es ist Room for Improvement. Wir hoffen natürlich, dass unser Medikament da reinkommt, aber wer weiß. Deswegen tun wir auch diese sauberen Studien. Das andere, was ich hier noch ganz schnell, und dann höre ich schon bald auf, erwähnen wollte, ist diese Long-Haulers. Also man infiziert sich, viele merken es wahrscheinlich gar nicht oder kriegen einen kleinen Husten, manche kriegen schwerer in der Lunge, bei manchen streut es dann weiter. Aber jetzt gibt es diese vielen Beschreibungen von Long-Haulers, also Leute, die auch mildere Formen von Covid-19 hatten und neurologische Symptome haben, die nicht mehr arbeiten können, weil sie nicht mehr wissen, wo sie sind oder Erinnerung ausfällt. Ich glaube, das sind 20% der Leute. Man muss natürlich immer genau in den Daten schauen, wo das gemacht worden ist und wie die Details der Studien gewesen sind. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, führt Covid-19 zu Erkrankungen, die in ein paar Jahren dann auftreten können, im Herz, in der Niere, in Blutgefäßen, neurologische Symptome. Ich glaube, das wissen wir noch nicht wirklich jetzt. Zeit wird das zeigen, ob das passiert. Wenn das wirklich passiert, haben wir natürlich ein Problem mit chronischen Erkrankungen, die durch Covid-19 ausgelöst werden könnten. ACE2 ist auf vielen Organen, das könnte natürlich und erklärt auch, wie das Virus hinstreut. Aber wir haben 2010 eine Arbeit publiziert, wo wir gezeigt haben, dass, glaube ich, 70% ungefähr der Leute, die an SARS gestorben sind, hatten eine Myokarditis. Also ist nicht überraschend, dass das passiert. Und was man jetzt auch findet, ist Antikörper, Autoantikörper, also diese Chronisierung der Erkrankung und auch wahrscheinlich schwerstes Covid-19, hat sicher auch eine autoimmune Komponente. Macht auch Sinn. Also schwere Pneumonie, da gibt es Phospholipide in unserem Surfactant. Das Immunsystem reagiert, sieht es, macht Autoantikörper gegen etwas, das es vorher noch nicht gesehen hat. Und das manche der Symptome ähneln dieser Phospholipid-Syndromen, also Gefäßerkrankungen und so. Also schauen wir mal, wie das wirklich ausgeht. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht aus dem Auge lassen sollte. Es ist nicht so, und ich hoffe, dass es so ist. Man infiziert sich, die meisten von uns, Gott sei Dank, kriegen nicht viel und das war's dann. Aber wenn natürlich langfristige Erkrankungen geben kann, dann sollte man das besser wissen. So, und mit dem höre ich jetzt auf, mit einem großen Danke an die Leute, die die Arbeit gemacht haben. So, Mike Krakauer hat bei mir im Labor AC2 kloniert. Wie gesagt, wir waren nicht die Ersten, die Sequenz publiziert haben. Wir haben die erste mutierte Maus publiziert und die In-Vivo-Funktion entdeckt. Yomiko Imai, Keiji Kuba und Art Slatsky waren instrumental rauszukriegen, wie das System in der Lunge funktioniert, rauszukriegen, wie SARS über dieses System eine Lungenerkrankung auslösen kann. Mit dem Team von Nuria Montserrat in Barcelona, Ali Mirasimi und Vanessa Monte in Stockholm, tun wir diese Tissue Engineering und Infektionen von SARS-CoV-2 in Organoiden. Wir machen diese Organoide jetzt krank. Wir machen die zum Beispiel diabetisch mit hohem Zucker in Zellkultur, weil es bekannt ist, dass Leute mit Komorbiditäten also Obesity, Diabetes, mehr anfällig sind oder schwerere Verläufe der Erkrankung bekommen. Wir können das auch nachstellen. Unsere ersten Daten zeigen, wenn man diese Organoide diabetisch macht, repliziert das Virus viel besser, macht durchaus Sinn. ACE2 geht drauf, macht auch Sinn. Alex Zufali, ein toller Arzt hier in Wien, der beteiligt ist an einer klinischen Studie und diesen Fall beschrieben hat, also Named Patient, und viele, viele, viele andere, von Hans Leubner, der das Molekül entwickelt hat für Therapie, zu Leuten von Apeiron, die das jetzt entwickeln und ganz toll tun, und natürlich viele, viele Forscher, die in diesem Projekt beteiligt sind. Und es war interessant, wie ich angefangen habe, wie man mal gesagt hat, ich soll lieber aufhören mit dem zum Arbeiten, weil das ist vollkommen uninteressant. Das wird meine Karriere zu ruinieren. Und jetzt, und vor 10, 15 Jahren haben wir alle Reviews geschrieben, wie toll das alles ist. Und dann hat es keinen mehr interessiert, weil SARS hat es nicht mehr gegeben. Und jetzt ist wahrscheinlich ACE2 das meist beforschte Protein auf diesem Planeten geworden und ist ins Zentrum vom Fliegenherzen, ins Zentrum einer Pandemie, einer globalen Pandemie, die man so seit 100 Jahren nicht mehr gesehen hat, geraten. Und ein großer Dank an alle Leute, die uns Geld geben, dass wir das machen durften. So, danke für die Einladung, in diesem wunderbaren Raum vor Ihnen persönlich reden zu dürfen.